Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxis-Pitch. Und ich freue mich sehr, dass ich diese Woche hier wieder den Yusuf dabei habe. Letzte Woche war ich ja alleine und es ist so schön, dass du wieder da bist, Yusuf. Grüß dich.
Hallo Christian. Ja, ich freue mich auch wieder da zu sein.
Ja, und wir haben ja schon im Vorfeld ein bisschen geplaudert. Du hattest ein paar erholsame Urlaubstage und bist jetzt auch wieder frisch gestärkt hier für die schwere und doch interessante Kost, die wir hier zu besprechen haben. Und jede Woche ist unser Zettel wieder ziemlich voll. Wir haben wieder eine Reihe neuer KI-Modelle dabei. Wir haben wieder das Thema Infrastruktur und die Entwicklung bei den großen Unternehmen dabei. Da gibt es auch wieder einiges Interessantes Neues. Wir sprechen auch über den Leak von Anthropic. Und da gibt es wirklich einige interessante Sachen, die sich daraus ergeben haben. Da hast du auch schon vieles vorbereitet. Ich bin selber gespannt, weil alles weiß ich auch noch nicht. Aber lass uns mal zum Beginn starten mit einer Frage, die mich schon länger beschäftigt. Und da gibt es ja konträre Meinungen dazu. Und zwar, wie ist denn deine Einschätzung? Glaubst du, es ist möglich, heute schon im journalistischen Bereich Inhalte komplett per KI erstellen zu lassen? Also einfach auf den Knopf zu drücken und die KI machen zu lassen und das Ganze dann online zu stellen? Oder siehst du das noch kritisch? Wie ist da deine Einschätzung dazu?
Puh, gute Frage. Ich glaube, es ist ohne Probleme machbar. Also machbar ist es auf jeden Fall. Die Frage ist, was das Ziel ist, ne? Also ich glaube, wenn man, also ich habe ja dieses, so ein Experiment hatte ich ja schon, ich glaube 2024 mal ausprobiert. Da habe ich es mit so einem Make-Workflow gemacht, wo ich aus verschiedenen Quellen einfach immer die Informationen rausgeholt habe, habe die in ein Excel, also in ein Google Sheet reingeballert. Dann habe ich das von einem anderen Modell, in dem Fall, ich habe es mit verschiedenen Modellen probiert, die haben dann diese Texte analysiert. Ich habe dann einen System Prompt gehabt, der dann gesagt hat, hey, such das Relevanteste für die Hardware-Wartung raus und dann habe ich quasi die Summary dann wieder einem anderen KI-Modell übergeben und der hat dann basierend mit einem anderen System Prompt dann den Artikel geschrieben, so wie ich es schreiben würde. Und dann habe ich, dann bin ich aber noch gescheitert an WordPress, weil unsere Webseite auf WordPress ist. Das heißt, ich habe keinen sauberen Weg gefunden für die Implementierung des Textes in WordPress. Da habe ich dann angefangen mit APIs und Schnickschnack da, aber nachdem ich auch so viele unterschiedliche Plugins, wir haben so viele unterschiedliche Plugins für die Darstellung und das hat er überhaupt nicht hinbekommen. Ja, dann habe ich probiert eben, dass der den Code generiert für die Plugins schon. Aber ich bin gescheitert quasi letztendlich am Upload des Textes auf die Seite. Hätten wir ein neueres oder ein moderneres Content Management System, dann wäre das wahrscheinlich kein Problem gewesen. Heute ist das wahrscheinlich. Das Problem ist wahrscheinlich immer noch dasselbe, also die Integration in WordPress, weil die MCP-Integration mit WordPress ist ein riesengroßes Security-Loch. Also das kannst du eigentlich nicht machen. Und wahrscheinlich über die API wird man es jetzt einfacher hinkriegen. Aber also von der Content-Erstellung und vom Posting und auch von der Aufbereitung über Agenten, glaube ich, ist es eigentlich schon in einer Qualität machbar, die kaum unterscheidbar ist von Menschen, würde ich jetzt mal behaupten. Wie siehst du das?
Sehe ich ähnlich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen von der Thematik, vom Bereich abhängt, in dem man unterwegs ist. Also ich glaube, wo es sehr gut funktioniert, ist bei allem, was so mit News zu tun hat, mit aktuellen Informationen. Es wird ja teilweise auch schon von großen Publishern genutzt, um zum Beispiel Börsenberichte zu erstellen oder Sportergebnisse. Sowas funktioniert ja schon komplett automatisiert per KI. Ich sehe zwei große Problembereiche, in denen es noch ein bisschen schwierig ist. Das eine sind Bilder, Bildauswahl, also nicht die Erstellung von Bildern. Das klappt ja inzwischen auch schon sehr, sehr gut per KI. Aber wenn man so einen Prozess vollautomatisch durchführen möchte, dann gehört dazu ja auch die Frage, welche Bildmotive verwende ich denn, damit die möglichst gut passen zum Artikel, dass die ansprechend sind. Und da ist meine Erfahrung, dass das Ganze noch ein bisschen, dass es da so ein Kreativitätsproblem gibt. Weil in den Tests, die ich bisher gemacht habe, ist die KI ein bisschen ideenlos und macht eigentlich immer wieder das Gleiche, ja, und in verschiedenen Varianten. Und das kann dann irgendwann dazu führen, dass es langweilig aussieht und dass man dann doch den Eindruck hat, da ist irgendwas automatisiert worden. Also Bilderstellung, Kreativität, das ist das eine. Und das zweite ist die Auswahl hochwertiger, vernünftiger Quellen. Das heißt, da muss man wirklich aufpassen, dass da je nachdem, wer man da unterwegs ist, dass dann die passenden Quellen ausgewählt werden, dass zum Beispiel nicht irgendwelche privaten Unternehmensblogs oder so als Quelle verwendet werden oder Sekundärquellen, die sich dann auf was anderes beziehen oder dass auch Quellen erfunden werden, beziehungsweise dass dann auf 404-Seiten verlinkt wird. Das habe ich auch schon öfter erlebt. Das Ganze kann man aber, glaube ich, auch relativ gut in den Griff bekommen durch entsprechende Mechanismen oder indem man zum Beispiel Black- und White-Listing einsetzt, dass man einfach sagt, ich habe hier einen Pool von Quellen, die darfst du verwenden für bestimmte Themen und mehr nicht. Ja. Also ich glaube, dass das alles in den Griff zu bekommen ist. Und ich habe darüber zuletzt auch mal was geschrieben und das Echo ist da noch sehr geteilt. Also da gehen die Meinungen doch sehr stark auseinander. Also manche, die sind da auch so eher unserer Meinung. Andere sagen, nee, also das geht nicht und das wird wahrscheinlich auch nie gehen. Ich glaube, in manchen Bereichen wird KI sicherlich sich durchsetzen, in anderen eher nicht. Also alles, was so Erfahrungen angeht, was emotionale Themen angeht, also alles, wo du eigentlich einfach einen Menschen auch erwartest als Autor, da wird KI außen vor bleiben. Aber bei so Dingen, die sich leicht aufbereiten lassen, wie News oder so Grundlagenartikel, auch wissenschaftliche Aufarbeitung, ich glaube, da ist KI sicherlich über kurz oder lang dann dominierend, wäre so meine Einschätzung. Ja.
Ich meine, ich glaube, also bezüglich deiner Bildergeschichte, also ich glaube, das Problem kann man lösen, indem man so eine Art Corporate Identity einführt, ne? Also indem man sagt, okay, das hat immer so und so auszuschauen und dass das eine Wiedererkennungs... Früher hat man das mit so Overlays gemacht, ne? Also auch auf unserer Seite siehst du noch viele Seiten, wo wir irgendwie so Overlay-Dinge gehabt haben, wo dann die Überschriften in Overlay reingekommen sind und das Hintergrundbild war jetzt eh relevant, aber jetzt nicht ganz so relevant. Ne? Also man konnte immer sofort erkennen, es ist von Hardware-Wartung 24 und es ist in unseren Corporate-Farben. Die Designs sind so ausgewählt worden, es gab so 5, 6 unterschiedliche Designlinien und dann kannst du das, glaube ich, so machen. Wenn du tatsächlich mit komplett freien Bildern arbeitest, dann ist es, glaube ich, wirklich schwierig. Aber ich glaube, das kannst du in den Griff bekommen, indem du immer eine Linie verfolgst, ne? Also so eine Art Corporate Identity in den System Prompt reinbringst und dann kannst du das, glaube ich, lösen. Die Frage ist immer, wenn man sowas macht, was ist denn der Intent, ne? Also willst du jetzt einfach ein News Aggregator werden, ja? Und was bringt dir das? Ja? Ist das jetzt ein reines SEO-Thema? Also willst du damit Rankings erzielen? Oder willst du damit tatsächlich einer User-Gruppe oder einer Zielgruppe einen speziellen Blickwinkel zu einer Information bringen? Ne? Und ich glaube, wenn du den richtigen Intent hast, also wenn du sagst, okay, wir betrachten das alles aus dem Blickwinkel der, weiß nicht, Green IT, der Nachhaltigkeit, der KI-Entwicklung, der Technologieaffinität und all diese Dinge, dann kannst du auch mit so News Aggregation und automatisierten, System Prompts, die quasi eine Meinung und eine Sichtweise darstellen, kannst du, glaube ich, gut machen. Also das Problem ist, glaube ich, dass viele Leute das als Slop empfinden, ja, weil es ja einfach nur wiedergekaut ist, ne? Aber wenn du einen sauberen Systemprompt hast, der wirklich Dinge herausarbeitet, dann hat es einen Mehrwert auch. Ja? Also was ist so, ich glaube, es ist immer die Frage des Mehrwerts.
Genau, das sehe ich auch so. Ja, also der Mehrwert, der kann ja auch gegeben sein, wenn das Ganze mit Hilfe von KI zustande gekommen ist, weil im Grunde arbeitet die KI ja auch nicht anders, als du es jetzt als menschlicher Redakteur tun würdest. Ja, also in bestimmten Fällen zumindest. Und da geht es einfach nur darum, wie man das Tool dann möglichst zielgerichtet und sauber einsetzt. Und dann, glaube ich, ist das überhaupt kein Problem. Es gibt ja auch schon, also ich glaube, die meisten Verlage und Medienhäuser arbeiten inzwischen schon mit KI. Jetzt nicht komplett, dass alles per KI erstellt wird, aber gerade einen Artikel gelesen bei Fortune, also bei diesem US-Wirtschaftsmagazin. Da gab es gerade einen Bericht über einen Autoren, der haut da die KI-Artikel am Fließband raus, allerdings jetzt immer nur KI als Hilfsmittel verwendet. Der arbeitet übrigens auch mit Notebook LM, fand ich sehr spannend. Aber der meinte halt, also da muss immer noch jemand drauf schauen, also das geht nicht einfach so online. Aber man sieht schon, wie stark KI jetzt da inzwischen Einzug gehalten hat. Und es ist halt auch einfach, wissen wir ja selber aus unserer täglichen Arbeit, es nimmt einem auch unheimlich viel Arbeit ab. Das ist schon, ist einfach so. Also wäre
fast... Ein Unterschied, ob du einfach nur über den Artikel nochmal drüber lesen musst und ein paar Formulierungen ändern, genau. Oder ob du den from the scratch schreiben musst. Ne? Also das spart schon sehr viel Zeit. Also ja. Ich sehe es bei mir, wenn ich was schreibe, dann lasse ich es, also ich dampe quasi mein Gehirn in dem Prompt, sagt, das sind die Dinge, die ich jetzt hier zusammenfassen will oder schreiben will, über die ich dann die Key Points, aber das ist halt alles sehr sozusagen einfach nur so Brain Dump, ja. Und dann lasse ich strukturieren, lasse meine Mindmap machen, dann lasse ich mir die einzelnen Punkte ausarbeiten, dann schaue ich nach Quellen zu den jeweiligen Sachen und dann lasse ich einfach alles nochmal drüber und schön schreiben. Und das sind auch immer unterschiedliche Modelle, die da die verschiedenen Aufgaben erledigen. Das heißt, ja, also ich glaube, ein Hindernis ist tatsächlich, dass es kein Modell gibt, das alles kann. Also es gibt nicht, du kannst jetzt nicht einfach Gemini hernehmen und sagen oder Notebook LM und sagen, schreib mir das oder recherchiere mir das. Weil es gibt immer einen Teil, den es nicht kann. Und das ist bei Anthropic genauso wie bei Google als auch bei OpenAI. Ich würde zum Beispiel zum Feinschliff schreiben, würde ich immer Opus nehmen. Mhm. Aber für die Recherche würde ich immer Google nehmen. Mittlerweile ist Anthropic zwar auch schon sehr gut mit Recherche, aber ich würde auf gar keinen Fall ChatGPT für Recherche nehmen.
Richtig, ja. Sehe ich genauso. Also es kommt auf die Kombination der passenden Tools und Modelle an. Und wenn man das richtig macht, dann ist der Arbeitsaufwand, den man dann am Ende hat als Mensch, minimal. Also man merkt es auch. In letzter Zeit im Lauf der letzten Monate ist sozusagen dieser Nachbearbeitungsaufwand immer geringer geworden, weil die Ergebnisse, die man erzielt oder die dann sozusagen im ersten Wurf herauskommen, die sind einfach immer besser geworden. Sowohl was die inhaltliche Qualität angeht, als auch was zum Beispiel die Sprache und die Formulierung angeht. Mhm. Also ich denke auch, da sind wir, wenn wir noch nicht dort sind, sind wir zumindest mal auf einem guten Weg oder auf der Zielgerade vielleicht schon, um diese automatisierte KI-Erstellung in vielen Bereichen dann eben auch in der Praxis nutzen zu können. Ja.
Und deswegen ist ja auch übrigens OpenClaw so beliebt, ne? Weil OpenClaw der erste Agent ist, wo man halt verschiedene Modelle nutzen kann und dem Agenten quasi eine Aufgabe geben kann und der macht diese Schritte, ohne dass man jetzt einen Workflow generieren muss, sondern man gibt ihm einfach ein Ziel und der holt sich die verschiedenen Modelle, macht das mit den unterschiedlichen Modellen und baut das alles so zusammen, dass es dann auch funktioniert. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen der Unterschied. Hättest du mir diese Frage noch im Dezember gestellt, hätte ich gesagt, nee, geht nicht. Ja, gar keinen Fall. Heute ist das, glaube ich, überhaupt kein Thema. Also du kannst das mit OpenClaw oder auch mit jedem anderen Open-Source-Agentensystem, also da gibt es ja unendlich viele, es gibt auch spezialisierte, kannst du das alles machen. Ich würde es mit Claude Code würde ich es nicht machen, weil dafür ist es, oder Claude Cowork, weil das dafür kann Anthropic nicht alles rechtzeitig und das ist halt noch die Limitierung, ja.
Ja, also da geht's dir wie mir. Also bei mir hat da auch so ein bisschen ein Sinneswandel stattgefunden. Ich hatte auch noch vor nicht allzu langer Zeit gesagt, dass das geht nicht oder es geht noch nicht, aber bin da jetzt eben auch schon einen Schritt weiter. Okay, also das finde ich sehr interessant, dass du das da so ähnlich siehst, auch wie ich. Und lass uns dann damit gleich mal einsteigen in unsere erste feste Kategorie, nämlich KI's Next Topmodel. Und das ist heute besonders spannend, denn ich habe es ja schon mal anklingen lassen in der Anmoderation. Es gibt einen Leak, da wurde Quellcode von Claude Code geleakt. Und da sind doch sehr interessante Erkenntnisse bei rausgekommen. Und vielleicht auch Erkenntnisse, die auf zukünftige Entwicklungen schließen lassen, also was es für Modelle in Zukunft und für Produkte geben könnte. Gib uns doch mal einen kleinen Überblick, was wir da erwarten können oder was da gefunden wurde.
Ja, letzte Woche hat ein Mitarbeiter von Anthropic die npm-ignore, das File irgendwie fehlkonfiguriert, sage ich jetzt einmal. Und hat damit die Version 2.1.88 einfach online gestellt. Und natürlich, also das ist die gesamte, also der gesamte Quellcode für Claude Code einfach online gestellt. Natürlich haben die ersten das sofort gesehen und haben den sofort runtergeladen und es wurde im Internet verbreitet. Und dann ist natürlich Anthropic los und hat versucht, alles wieder zurückzupfeifen. Aber dann waren schon die Ersten, die haben alle abgemahnt, die das runtergeladen haben. Und dann hat aber einer recht schlau einfach den Code hat es, glaube ich, auf Python und hat es einfach auf eine andere Programmiersprache übersetzt. Ja? Und damit war der Code jetzt zugänglich. Also damit konnte auch dann Anthropic nicht mehr dagegen vorgehen. Das heißt, dieser Code existiert. Er ist jetzt eben auf einer anderen Codebasis. Wobei ich muss auch hier gleich vorab sagen, bitte geht nicht ins Internet und sucht diesen Code und ladet ihn runter, weil es gibt mittlerweile einen ganzen Haufen so Replika, die halt schon Malware inkludiert haben. Das heißt, für all die Leute, die das jetzt vorhaben, sucht euch bitte eine genaue Quelle mit einem genauen Link und geht's nicht ins Internet und sucht das. Aber jetzt mal zu den wichtigen Dingen. Was ist denn so cool an dem Ding? Ja, ist das jetzt ein Totalschaden für Anthropic oder was ist denn jetzt eigentlich passiert? In Wirklichkeit ist es jetzt nicht ganz so dramatisch. Was jetzt geleakt ist, sind halt viele Features, die versteckt waren und Entwicklungen, die gerade irgendwie am Laufen sind. Und halt, wie, sage ich jetzt mal, Anthropic generell arbeitet. Und es ist überraschend komplexer, als alle erwartet hatten. Weil alle haben irgendwie so gedacht, das ist so ein bisschen ein paar Zeilen Code und alles easy peasy und das kann jeder Dummbeutel einfach schnell so hinpfeifen. Aber es ist doch sehr viel komplexer. Vor allem diese ganze Konsolidierung und von den Kontexten. Ja, also ich fange jetzt mal an, was alles dabei ist, also die wichtigsten Dinge. Was hat man entdeckt? Es wird an einem Hintergrundagenten gearbeitet. Der heißt Kairos. Und das ist sozusagen ein Background-Demon, ja, also ein autonomer Background-Demon, der im Hintergrund einfach Arbeiten erledigt, wie bei Claude Code, wie bei OpenClaw. Ja, also da bauen sie quasi OpenClaw nach, der dann auch über Nacht dann einfach Dinge macht, periodisch irgendwelche Tätigkeiten ausführt, Tools nutzt und dann auch dem User Push-Nachrichten schickt. Hey, ich habe das jetzt erledigt, magst du das jetzt mal kontrollieren oder was auch immer. Was auch super interessant ist, ist der Auto-Dream-Process. Also Auto-Dream-Process, das, was Anthropic hier tut, ist, der macht so eine Art Memory-Konsolidierung. Ja? Das heißt, all die Dinge, die der User untertags in einem Projekt gearbeitet hat, werden dann über Nacht konsolidiert, werden zusammengeführt, gemerged, es werden Beobachtungen, es werden Dinge entfernt, die widersprüchlich sind, vage Erkenntnisse werden irgendwie in Fakten umgewandelt und dann gibt es dann irgendwie so einen Sub-Agent, der dann diese Sachen sozusagen niederschreibt und konsolidiert. Also quasi wie der Mensch, wenn er in der Nacht sich hinlegt und schläft, ja, damit er den Tag Revue passiert und diese ganzen Dinge im Gehirn geordnet werden. Das ist natürlich ein ausgezeichneter Prozess, um das ganze Kontextthema sozusagen in den Griff zu bekommen und auch die Customization zu dem User. Ne? Der User hat ja gewisse, der lernt ja während des Doings auch was. Und all diese Erkenntnisse werden dann über Nacht dann einfach zusammengefasst und in Routinen sozusagen zusammengeschrieben. Und das ist natürlich ein wirklich cooles Feature, weil das ist etwas, was ich zum Beispiel nach jedem Commit bei Claude Code immer habe. Ja, dass ich dann immer sage, hey, ich habe hier diese Dokumentationsfiles und immer, wenn ich hier sage, fast Commit, dann date bitte auch diese ganzen Daten ab, das Memory MD, die Skills eben, die Dokumentation und all diese Sachen. Und das hat jetzt hier Anthropic mit, also sozusagen so einen Overnight-Prozess eingebunden. Dann gibt's im Quellcode sozusagen ja ganz viele so Multi-Agenten-Orchestrierungsthemen. Ja. Also da gibt es 40 separate Tools, jeweils mit Permission-Logik, eine Query-Engine von, also das sind so 46.000 Zeilen, verwalten irgendwie LLM-API, Streaming, Caching, Orchestrierung. Also man sieht, wie komplex eigentlich so eine Agenten-Orchestrierung tatsächlich sein kann. Und hier kann man sich genau anschauen, wie sie das machen. Und es gibt auch eine Möglichkeit, die gerade an der gerade gearbeitet wird, die nennt sich Ultraplan. Das ist vor allem für Dinge, die, also wenn du zum Beispiel, du willst nicht gleich loslegen, sondern du möchtest das jetzt mal durchdenken. Und dafür gibt es da den Planning-Mode, aber der Ultraplan ist sozusagen, dann wird diese komplexe Aufgabe, um das komplett durchzudenken, remote an Opus 4.6 weitergegeben und dort wird das nochmal 30 Minuten lang tiefgreifende Planung betrieben und dann wird es jetzt zurückgeschickt. Ja. Also so eine Art, ich lagere mein Gehirn nochmal raus in die Cloud, um das komplett durchdenken zu lassen und dann kommt er halt mit einem Vorschlag und dann kannst du hier quasi den Planungsmodus sozusagen genehmigen. Dann gibt es hier ja diese ganze Distillation, also so Anti-Distillation-Mechanismen, also was man auch festgestellt hat, Anthropic hat ja schon viele, also hat ja schon gerade den chinesischen Anbietern vorgeworfen, dass sie halt die Modelle destillen. Das heißt, sie greifen die Daten ab und trainieren ihre eigenen Modelle damit. Da sind jetzt eigene Anti-Destillation-Mechanismen drinnen, die man jetzt hier sieht. es gibt auch einen, also es gibt auch eine Unterscheidung zwischen Mitarbeiter und externen User. Also das finde ich auch lustig. Das ist insofern relevant, weil offensichtlich Anthropic auch an verschiedenen Open-Source-Modellen mitarbeitet. Und dann gibt es halt so eine Art Undercover-Mode, wo dann, wenn die in diesen Open-Source-Modellen arbeiten, dass sie dann nicht sagen, dass sie von Anthropic sind, ne? Sondern dass das halt dass andere Daten verwendet werden. Dann
ganz kurz noch ein Hinweis, diese Anti-Distillation-Mechanismen, das ist ja gerade ein großes Thema. Also ich habe gerade auch drüber gelesen, dass auch Google das einführt, um das Abgreifen der Daten durch wahrscheinlich vor allem chinesische Anbieter zu verhindern. Da ist auch die Rede davon gewesen, dass da Einnahmen oder Verluste im Milliardenbereich durch diesen Datenabfluss entstanden sind. Und es gibt wohl dazu auch, ich weiß gar nicht, was von der Stanford University, ich glaube, irgendeine der großen US-Universitäten hat dazu eine Studie durchgeführt und die hat halt aufgezeigt, wie diese Datenklau, nenne ich es jetzt mal, funktionieren kann. Ja? Und auf dieser Grundlage wird das jetzt dann wahrscheinlich bei den ganzen großen Anbietern nach und nach eingeführt.
Also das war eh schon, ich glaube, da versuchen schon alle längst diese Themen zu unterbinden. Es ist halt nicht ganz so einfach, ne? Weil es ist ja nicht so, dass die das dumm machen und da gibt es einen Agenten, der das alles abgreift, sondern die holen sich halt 20.000 Accounts und jeder von denen macht halt zu einer anderen Zeit ganz normale User-Abfragen, die aber halt sehr systematisch einen gewissen Kontext sozusagen rausziehen und damit sie diese Daten dann trainieren können. Also, und das ist halt alles sehr asynchron und sehr verteilt. Und deswegen ist es halt wirklich, wirklich nicht ganz so easy. Ich weiß eh nicht, wie sie das dann tatsächlich machen, weil wenn man ja einfach Daten abzieht und irgendwo anders hinspeichert, dann hat eigentlich das Modell kaum Möglichkeiten, diese Sachen zu erkennen. Es sei denn, es gibt irgendwelche Pattern, die halt durch die Automatisierung laufen. Und dann wäre es eine reine Pattern Recognition, also so eine Art wie so ein Security Erkennungssystem, also Pattern Recognition für gewisse Abfragelogiken. Und dann würden sie die blocken. Aber damit kann man halt auch all die Agenten, die da eigentlich Leute nutzen, wie OpenClaw, würden da halt auch alle reinfallen. Ne? Also, und das ist ja, gar nicht so einfach, glaube ich. Es ist schon schwierig. Was auch lustig ist, sie haben Tamagotchi drinnen. Der heißt Buddy. Du kannst source/Buddy und dann kannst du Tamagotchi spielen. Es gibt 18 Spezies. Ja. Legend bis, also von Common bis Legendary. Ja, also ja. Ganz lustig, also da gibt es auch so ein paar Easter Eggs drinnen.
Also für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, Tamagotchi war in den 90ern so ein kleiner Schlüsselanhänger meistens mit einem, ja, ein Tamagotchi ist, wie würde ich es beschreiben, eine Art Lebewesen, was aus dem Ei schlüpft und das man dann regelmäßig füttern muss und beschäftigen muss. Und man muss es halt möglichst lange am Leben halten durch Drücken der richtigen Knöpfe. Ansonsten ist das Tamagotchi halt relativ schnell gestorben. Ja, also das ist hat immer noch Kultstatus.
Ja. Ja, also das ist sozusagen das, was wir heraussehen konnten. Für mich ist das jetzt, also am Anfang hat es ein bisschen so geklungen, als wäre das wirklich ein großer Schaden für Anthropic, weil man jetzt weiß, wie man das nachbauen kann. Aber die Wahrheit ist, wenn man sich auch die Codequalität anschaut, es gibt ganz viele Open-Source-Projekte, die eben so Coding-Agenten haben, die deutlich, deutlich, deutlich besser sind als Claude Code. Ich glaube, es gibt sogar ein Ranking und da rankt Claude Code an Rang 39 oder so, ja, in diesen Agentensystemen. Und ja, deswegen ist es jetzt, und man sieht auch, dass die Codequalität jetzt nicht die allerbeste ist. Ja, man sieht, dass das auch größtenteils auch AI produziert wurde. Also das ist jetzt vieles davon ist natürlich auch von Claude selbst produziert. Aber man sieht halt doch die Komplexität. Also, und das ist die, und auch was man auch sieht, ist der System Prompt. Also daran, da kann man auch einige Sachen lernen und auch wie sie diese Agenten sozusagen steuern. Dass es halt immer so eine Art drüberschauenden Agenten gibt. Dann gibt es einen Qualitätsagenten und dann gibt es einen, der es exekutiert. Also diese Strukturen, wie sie an Probleme rangehen, dass das alles mit Agenten und Superagenten funktioniert, das ist auch etwas, was man sich sehr gut abschauen kann. Also das ist vielleicht etwas, was man leicht kopieren kann. Aber die meisten Leute, sage ich jetzt einmal, und wir hatten das ja, glaube ich, auch als Google diesen Wissenschaftsagenten rausgebracht hat, da haben sie das ja auch schon so ähnlich erklärt, dass es eben so eine Art Projektmanagement-Agenten gibt, dann gibt es halt den Research-Agenten, dann gibt es den Quality-Agenten und dann gibt es halt ganz unterschiedliche Subagenten, die nur eine Aufgabe haben und die dann dem Hauptagenten zurückgeben. Diese Logik sieht man hier und das sieht man halt für ganz unterschiedliche Use Cases, also wie granular man das machen kann. Das ist, glaube ich, eine gute Erkenntnis, die man auch für sich mitnehmen kann, wenn man selbst agentenbasierte Tasks sozusagen durchführen will. Ja, sonst ist es wahrscheinlich nächste Woche schon nicht mehr relevant. Aber es war trotzdem ein kurzer Aufreger und viele haben geglaubt, so, und das war es jetzt für Anthropic und das ist ein riesen Aufreger. Aber in Wirklichkeit, es ist ja keine Model, kein Model Weight, kein Source Code von den Anthropic Code, sondern es ist tatsächlich nur Claude Code. Und da haben sie ja selbst behauptet und gesagt, dass das sozusagen an zwei Wochenenden zusammengeschustert wurde. Und ja. Also das ist sozusagen, was man dazu sagen kann. Was noch relevanter ist, ich glaube, das ist so ein bisschen auch mitgeleakt, ist dieser ein neues Modell namens Mythos. Mhm. Das ist sozusagen the next generation von KI-Modellen. Also das erste Mal wurde das irgendwie in so einem Blogpost-Draft am 26. März irgendwie gepublished. Und jetzt, gestern hat Anthropic dann tatsächlich so eine Art Preview seines neuen Frontier-Models veröffentlicht. Ja? Und also zumindest sagt das TechCrunch. Was besonders ist an diesem Modell, ist, dass es das erste Modell ist, das sie nicht sofort launchen wollen, weil es ein zu großes Risiko wäre, weil es schon so übermächtig ist. Und wenn man sich das anschaut in den Previews, dominiert also Mythos sozusagen die Benchmarks, also mit 93,9% SWE Bench Verified. Und 77,8% SWI Bench Pro und 82% auf Terminal Bench 2. Ja, also die Werte, die sind jenseits von gut und böse. Ja. Und das ist tatsächlich ein Cybersecurity-Risiko, wenn du so ein Modell launchst. Und was sie halt auch noch mitberichtet haben, ist, dass das Modell tatsächlich also wirklich schwere Probleme gelöst hat. Also sie haben es unter anderem losgelassen auf den auf das Mozilla also auf Mozilla Open Source Projekt und dort hat das Modell gleich 29 Schwachstellen sozusagen gefunden und gefixt. Und zwar echte Fälle, ja, also nicht nur irgendwie so Kleinkram, sondern halt wirklich gravierende Dinge. Und das ist halt tatsächlich also der Präzedenzfall, dass zum ersten Mal ein führendes KI-Labor anerkennt, dass die Fähigkeiten eines Modells zu gefährlich für die allgemeine Veröffentlichung sind. Und das, ja, obwohl da so ein Wettbewerb läuft. Und es laufen halt jetzt gerade diese Red Teamings, laut Logan Graham, also das ist der Leiter von Anthropics Frontier Red Team. Und sie sagen halt jetzt schon, dass es innerhalb von 6 bis 18 Monaten bald halt solche Modelle geben wird, die halt wirklich alles in Frage stellen. Die Auswirkungen auf diese ganze Cybersecurity-Welt gab es natürlich dadurch, ja, also als das Modell geleakt wurde, hat das natürlich Auswirkungen gehabt, wieder auf CrowdStrike und Palo Alto Networks und Zscaler und SentinelOne und Okta. Also all diese Cybersecurity-Firmen hat es wieder 5 bis 15% sozusagen nach unten gezogen. Manche nach oben, weil sie halt glauben, dass das halt alles verändert. Aber das finde ich sehr interessant, ob die Frage wird sein, was die Grundlage von diesem Mythos ist, weil sie sagen, es ist ein komplett neuer Ansatz von Modell. Und die Frage ist, ob das jetzt schon die ersten World Model Ansätze sind oder ob das alles noch Transformer-Modelle sind oder was auch immer da jetzt tatsächlich dahinter steht. Das haben sie jetzt noch nicht so durchblicken lassen. Was sagst du dazu?
Ja, also ich wollte gerade sagen, klar ist, weil du jetzt sagst, sie halten es noch zurück aus Sicherheitsbedenken. Sie werden es ja auch nur eine bestimmte Zeit zurückhalten können. Denn die Wettbewerber, die schlafen ja auch nicht. Und sicherlich werden sie auch vermeiden wollen, dass sie dann von anderen überholt werden, die dann vielleicht weniger Skrupel haben, ihre neuen Modelle auf den Markt zu werfen. Ich denke da vor allem wieder an OpenAI. Denen geht es sicherlich weniger um solche Dinge, sondern die wollen einfach die Besten sein. Und dann ist damit zu rechnen, dass es über kurz oder lang dann auch verfügbar sein wird. Also da bin ich sehr gespannt. Details wissen wir jetzt noch nicht, aber das lässt ja schon vermuten, dass wir uns da in eine ganz neue oder nochmal auf eine neue Ebene bewegen werden, was jetzt KI und die Nutzung angeht. Also das ist sehr, sehr spannend, finde ich.
Ja. Na, OpenAI hat ja, glaube ich, heute announced, dass GPT-5.5 also unter dem Codenamen Spud, also das ist ja schon, ich glaube, letzte Woche geleakt, ja, oder vorletzte Woche sogar geleakt, Spud, schöner Name, heißt übrigens Offel, ne? Keiner Codename, dass da jetzt das Pre-Training abgeschlossen ist und dass der Veröffentlichungstermin jetzt nicht mehr so lange auf sich warten lässt. Mal schauen, ob das dann Anthropic dazu bringt, dass sie den Launch von Mythos irgendwie voranbringen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sich Anthropic Zeit lässt, bis vor das Filing, also bis sie den Börsengang, also die Daten für den Börsengang eingereicht haben. Und dann werden sie das launchen und mit dem Hammer sozusagen. Und dann werden alle ganz geil sein und da eine Billionenbewertung für Anthropic raushauen. Also ich glaube, das ist auch alles ein bisschen Vorbereitung für den Börsengang. Erstens diese ganzen Leak-Geschichten, dass da irgendwas im Busch ist, das viel größer ist, als wir alle glauben. Und zweitens auch, dass, ja, also Spud ist geleakt, Mythos ist geleakt, es ist Claude Code, der gesamte Code geleakt. Also das sind alles keine, mag schon Zufall sein, ja, wo viel gehobelt wird, fallen Späne, klarerweise. Aber bei Anthropic ist es schon sehr, sehr systematisch, glaube ich.
Ja, doch, also den Verdacht habe ich auch. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Entwicklung und ich, ich glaube, wir werden da noch einige Überraschungen erleben in diesem Jahr. Was übrigens nicht geleakt wurde, sondern was offiziell auch ausgerollt wurde, das ist Google Gemma 4. Es ist eine Modellfamilie, es ist ja kein einzelnes Modell. Und das Ganze ist eine gute Nachricht, weil eine unter Open Source oder Apache 2.0 Lizenz zur Verfügung steht und ja einige schöne Anwendungsmöglichkeiten bietet, mit denen man dann auch kommerzielle Anwendungen erstellen kann. Nur mal um ein paar zu nennen, es gibt einen integrierten Thinking- oder Reasoning-Modus, also um Probleme schrittweise zu durchdenken. Es gibt eine erweiterte Multimodalität, das heißt Text, Bilder und Videos können verarbeitet werden und sogar native Audioeingaben bei bestimmten Modellen. Agentenfähigkeiten sind vorgesehen, ein deutlich vergrößertes Kontextfenster, was von 128.000 bis 256.000 Token reicht. Da kann man also schon wirklich eine zum Beispiel große Code-Stücke oder Code-Basen komplett in den Kontext geben. Und das sind nur einige der Eigenschaften. Und ich habe mich auch zunächst gewundert, warum das Echo so stark war auf dieses Release von Gemma 4. Aber wenn man sich das genau anschaut, dann merkt man schon, dass damit eben einige Hoffnungen verbunden sind und dass das also auf ein sehr großes Echo gestoßen ist. Also auch da zeigt Google mal wieder meiner Meinung nach, wohin der Weg gehen kann oder wie man eben auch ein bestimmtes Segment von oder eine bestimmte Zielgruppe bedienen kann. Um das noch zu abzuschließen, also es gibt wirklich Modellvarianten, die du auf dem Smartphone betreiben kannst, bis hin zu größeren, für die du dann halt Workstation oder Server brauchst und das Ganze eben sehr, sehr effizient. Wie ist denn deine Einschätzung zu Gemma 4?
Ja, es ist ein Erdbeben. Klingt jetzt blöd, ja, aber es ist das erste westliche Open-Source-Modell, das brauchbar ist. Mhm. Und zwar auf vielerlei Hinsicht. Erstens einmal auf ganz kleiner Hardware, also auf Edge-Devices, also dieses 4B-Modell. Ich habe es auch schon installiert. Ich habe es jetzt noch nicht getestet, aber ich habe es mal in Olama schon mal in einem Container gestartet. Ich habe gerade ein Modell, also ein Projekt, wo ich mit Qwen 2.5.7b arbeite. Und jetzt will ich schauen, ob ich das 2.5.7b mit dem E4b ersetzen kann, weil das wäre natürlich großartig, weil das 7b-Modell erstens einmal, ja, ich kann es nur auf 4-Bit laufen lassen und damit ist es recht langsam. Es ist zwar sehr gut und es erfüllt viele Dinge, aber es hat keine Reasoning-Fähigkeiten. Und mit dem Gemma 4 E4b könnte ich die Reasoning-Fähigkeiten nutzen und ich könnte auch Bildgeschichten und Audio- und Videobearbeitung und dergleichen mit reinholen. Das ist natürlich bis jetzt noch nicht da gewesen, dass man das mit so einer kleinen GPU wie auf einem Laptop da irgendwie hinkriegt. Und die 26B-Modelle, die sollen halt tatsächlich auch super tokeneffizient sein. Ne? Also das ist ja genau. Das ist, man schaut sich immer nur diese Parameter an und dann denkt sich, okay, ja, 26b, das heißt 26 Milliarden Parameter, ja, ist eh okay, ja. Aber die meisten 26b-Modelle sind jetzt, oder 31b-Modelle sind jetzt nicht so der Bringer, sage ich jetzt mal. Ne? Die sind schon ganz gut, können einfache Dinge, sage ich jetzt mal, auf GPT-3.5-Level, ja. Oder vielleicht auf 4O-Level, aber das war's dann. Ne? Und diese Modelle von Google sollen da tatsächlich viel tokeneffizienter und viel besser sein. Und ja, also wenn man sich die Benchmarks anschaut, sind sie von der Model Performance deutlich effizienter als die ganzen asiatischen Modelle. Selbst Kimika 2.5, also das, ja, die deutlich mehr Parameter haben, sozusagen, ja. Und das ist ein echter Gamechanger. Man hat immer darauf gewartet, dass Meta so ein Modell rausschießt. Aber jetzt hat es einfach Google gedroppt. Und das ist, wenn das, also ich werde es testen. Ich werde das nächste Mal gern davon berichten, ob es gut ist und ob es schnell ist. Aber es ist wirklich ein Gamechanger für die westliche Welt. Und wenn es tatsächlich so tokeneffizient ist und so schnell, dann ist es natürlich super. Und es hat auch einen eigenen Pre-Layer, also für Embeddings. Also du kannst da auch sozusagen Embeddings oder halt Vektorisierung vornehmen, was auch für so kleine Modelle super, super gut ist. Ne?
Mhm. Also das ist schon wirklich, finde ich, auch eine wichtige Meldung und eröffnet eben jetzt auch ganz neue Einsatzmöglichkeiten und Einsatzszenarien. Da bin ich mal gespannt, welche Anwendungen daraus entstehen werden. Kommen wir noch zum Thema KI-Modelle für Wissenschaft. Das haben wir ja auch immer sehr gerne hier dabei, wenn es was Neues gibt. Und dieses Mal gibt es auch wieder mehrere solcher Modelle. Einmal Enki 4. Und soweit ich das verstehe, dient dieses Modell vor allem dazu, dass man Drogen oder drogenähnliche Stoffe erkennen kann. Ich habe mir mal so ein bisschen die Website durchgelesen zu diesem Modell. Es gibt demnach ja einen höheren zweistelligen Milliardenbetrag von Molekülen, die theoretisch über 60 Milliarden, glaube ich, verschiedene Moleküle, die als Medikamente in Frage kommen. Und damit soll es eben möglich sein, diese zu erkennen, zu identifizieren, vielleicht auch schneller Wirkstoffe zu entwickeln. Was ja gerade in der heutigen Zeit vielleicht auch gerade für seltenere Krankheiten wirtschaftlich noch zu aufwendig war. Das heißt, da besteht jetzt Hoffnung für diejenigen, die jetzt da nicht so im Fokus bisher der Forschung standen, aber natürlich auch für Krankheiten, die man schon als Volkskrankheiten bezeichnen kann, wie zum Beispiel Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also das finde ich wieder eine sehr spannende Meldung und zeigt eben auch, wo die Reise hingehen kann im Punkto KI. Und wir haben ja da auch schon öfter drüber gesprochen, über die Chancen der KI im Bereich Gesundheit und Medizin. Was hältst du jetzt genau von diesem Modell? Hast du es dir mal angeschaut und was ist aus deiner Sicht da der Fortschritt gegenüber bisherigen Modellen?
Na, ich finde es, ich habe es mir angeschaut und es ist ähnlich wie diese ganze Alpha-Genome und Alpha-Fold-Ansätze. Was das jetzt hier tut, ist, du sagst ihm, welche Krankheiten du bekämpfen willst. Und dieses Modell gibt dir Informationen, welche Zutaten oder welche Moleküle oder Ansätze sozusagen ein guter Ansatz wären. Also wo kannst du, weil das ist ja immer das Problem, wenn du so Drug Discovery machst oder sagst, du möchtest Medikamente entwickeln, dann hast du eine unendlich viele Anzahl von Möglichkeiten und oft ist es Try and Error. Ja, oft ist es dann irgendwie mit der akademischen Welt verbunden, irgendwelche Doktorarbeiten, Masterarbeiten, die untersuchen dann halt 3, 4 unterschiedliche Moleküle. Die werden dann irgendwie publiziert und dann wird festgestellt, okay, ja, das ist tauglich oder das ist nicht tauglich. Und was das Modell jetzt tut, ist, es nimmt all die Dateninformationen aus den vergangenen Ergebnissen, Datenpunkten und macht eine so eine Art, hat das durchtrainiert und aus über 1000 verschiedenen Medikamenten und kann jetzt sozusagen zurückführen, welche Grundlagen oder welche Wirkstoffe du jetzt für deine preclinical Studie hernehmen sollst. Das ist so eine Art Hit Discovery, dann Hit to Lead und Lead Optimization. Also das macht sozusagen Enki. Der sagt dir, okay, das sind jetzt die Wirkstoffe. Von diesen Wirkstoffen hat das die höchste Wahrscheinlichkeit, dass es diese Krankheit bekämpft. Und versuch mal diese 5 Wirkstoffe. Und diese 5 Wirkstoffe gehen dann in die präklinische Studie. Das ist dann wieder händische Arbeit. Aber der Selektionsmechanismus ist deutlich schneller. Und das, was bis jetzt immer in der akademischen Welt stattgefunden hat über ja, Zufall, sage ich jetzt einmal, wird jetzt systematisch einfach wird halt systematisch angegangen. Und damit kannst du halt all die Chemikalien, die Wirkstoffe, die Dinge, also die Rohstoffe sozusagen voraussagen, die wahrscheinlich gegen irgendetwas helfen. Beweisen tust du das erst natürlich durch die Preclinical Studie oder dann durch die, durch die klinischen Studien generell. Aber der Discovery-Prozess geht halt viel schneller. Und das ist, das sehen wir auch schon bei Alpha Genome, das sehen wir auch bei Alpha Fold. Da haben sie auch schon quasi durch die Proteinfaltung wissen sie schon, okay, hat jetzt diese Eigenschaften, das hat jetzt diese Eigenschaften. Bei Alpha Genome weiß man, welche Genome, welche Eigenschaften haben. Und Enki ist jetzt sozusagen ein kleines Puzzleteil, das jetzt im Speziellen für die Medikamentenentwicklung sozusagen gesucht wurde.
Ja, also spannend auf jeden Fall und weckt natürlich auch Hoffnung auf Durchbrüche in der Medikamentenforschung in nächster Zeit. Ja, neu ist auch noch, und das müssen wir auch noch erwähnen, eine neue Modellfamilie von Microsoft. Und zwar haben sie eine neue Generation der MAI-Models veröffentlicht, die sowohl Speech-to-Text, also praktisch gesprochene Sprache in Texttransformation, als auch das Generieren von Sprache an sich ermöglichen. Und das hat verschiedene Einsatzmöglichkeiten. So kann man zum Beispiel mit MAI Transcribe One hochpräzise Transkriptionen in schwierigen Umgebungen erstellen, in denen also auch einfach die Audioqualität schlecht ist. Also man denke zum Beispiel an laute Umgebungen wie Fabrikhallen und das Ganze auch noch mit einer sehr hohen Leistung. Dann gibt es außerdem auch noch das MAI Voice Modell, mit dem man natürliche Sprache erzeugen kann und zwar das auch noch individuell angepasst und sehr leistungsfähig. Also das ist wieder ein Spezialbereich der Anwendung von KI, der aber, denke ich, auch immer wichtiger wird für verschiedene Einsatzbereiche. Wenn ich jetzt gerade zum Beispiel an KI-Sprachbots denke im Bereich Customer Support oder so, ja, oder überhaupt alles, was die Transformation von Schrift in gesprochene Sprache oder umgekehrt erfordert. Also auch da tut sich einiges könnte natürlich auch für das ein oder andere Unternehmen dann interessant sein. Hast du es dir mal angeschaut? Was ist deine Einschätzung dazu?
Ja, also für mich heißt das nur, Microsoft hat nicht aufgegeben. Also, nachdem sie jahrelang jetzt gescheitert sind mit eigenen Modellfamilien und es nicht auf die Reihe bekommen haben, haben sie jetzt den nächsten Anlauf gemacht und haben jetzt sozusagen wieder angefangen, eigene Modelle zu trainieren in allen möglichen Bereichen, also sei es jetzt Audio, Video, Text, Image. Das ist so mein Take. Sie haben es nicht aufgegeben und jetzt wollen sie im nächsten, also wenn ich das richtig auch irgendwo mal gelesen habe, sie wollen bis 2028 wieder führender LLM-Anbieter sein, also quasi in dem Frontier-Game mitspielen. Und das ist so, würde ich jetzt mal sagen, der erste Gehversuch. Die Modelle sind nicht großartig, aber sie funktionieren und sie sind selbst gemacht. Und es ist ein guter Start und da sieht man natürlich, dass es mehr braucht als nur Rechenleistung. Du brauchst auch die richtigen Fokus, du brauchst die richtigen Leute, du brauchst die Wissenschaftler, um halt tatsächlich solche Modelle voranzubringen. dass dir so ein paar gute Dinge gelingen für so hochpräzise Transkriptionsgeschichten oder so. Das ist ein nice to have. Damit können sie quasi rausgehen und sagen, hey, schau, wie toll wir sind. aber in Wirklichkeit ist es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und das ist ein Anfang eines langen Marathons, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, sehe ich auch so. Ja, und dann auch noch ein Thema, das hast du mitgebracht und sicherlich auch super wichtig. Da geht es um Turboquant. Was hat es damit auf sich?
Ja, Turboquant, eigentlich hätten wir das schon bei unserer vorletzten Folge, also nicht bei der letzten, wo du alleine warst, sondern bei der davor erwähnen wollen, weil das ist tatsächlich ein Quantensprung. Und zwar hat Google, also DeepMind, Turboquant rausgebracht. Und das löst quasi das Problem von diesem KV-Cache. Also der KV-Cache ist sozusagen, wenn du mit seinem LLM chattest, verarbeitet das Modell jetzt nicht nur den letzten Satz, es führt sozusagen ein Protokoll, ein laufendes Protokoll über das gesamte Gespräch. Und das ist der sogenannte Key-Value-Cache, also KV-Cache. Stell dir vor, es ist wie ein Notizbuch, in dem du ja sozusagen von jedes Drucken sozusagen mitdokumentierst. Es gibt sozusagen den Key und den Value und damit kannst du, also der Key ist das, was gesagt wird, und der Value ist das, was zurückkommt und das wird halt immer mitdokumentiert, damit du immer zurückblicken kannst, was da eigentlich passiert ist. Und jetzt ist das, aber das frisst halt recht schnell sehr viel Speicher. Ja, also wenn du jetzt ein 70B-Modell hast und du hast einen 32K-Kontext, dann kann alleine der KV-Cache, also 20 bis 40 Gigabyte GPU-Speicher brauchen. Ne? Also, und das nur bei 32K-Kontextfenster. Und das beim 70B-Modell, da brauchst du dann eine richtig fette GPU, nur damit das im Kontext gehalten wird, weil das im KV-Cache gespeichert werden muss. Und wenn du jetzt 128K oder 256K Kontextfenster betreiben willst, dann geht sich das mit dem Speicher niemals aus. Ja? Und was die jetzt machen, also was Google jetzt tut, ist, sie führen jetzt eine Art Kompression durch und also es sind so zwei Stufen. Polarquant nennen sie das eine, das ist sozusagen der eine Hauptkompression. Da wird quasi wird der KV-Cache letztendlich komprimiert. Der Mechanismus ist ein bisschen komplizierter. Und dann gibt es den QGL, also das ist die Fehlerkorrektur. Und damit kannst du die Kompression dann auch nochmal verbessern, indem du halt die Fehlerkorrektur nochmal drüber stülpst. Und langer Rede, kurzer Sinn, was passiert jetzt damit? Damit kannst du quasi den KV-Cache maximal reduzieren und du kannst den Speicher um den Faktor 6 reduzieren. Ja, das heißt, du kannst entweder man kann bei der gleichen Hardware 6-mal mehr gleichzeitige Nutzer bedienen oder das Kontextfenster 6-mal länger bei der gleichen Auslastung. Und damit kannst du auch kleinere Modelle machen, also On-Device-Modelle, die dann auf seinem Laptop laufen, aber trotzdem dieselbe Kapazität haben, wie so ein, also ein 4B-Modell hätte 4x6, 24 B-Fähigkeiten sozusagen. Ne? Das heißt, du kannst entweder die Parameter erhöhen oder den Kontext erhöhen. Und was natürlich gerade im aktuellen Sinn, weil diese GPU-Speicher, das ist ja dieser High Bandwidth Memory, also das sind diese HBM RAM-Riegel, die ja super knapp sind und super teuer sind. Und damit kannst du eigentlich mit derselben Hardware 6-mal mehr erreichen, als du vorher konntest. Und das ist letztendlich nichts anderes als ein Komprimierungsalgorithmus. das Ganze ist natürlich noch ein bisschen umstritten. Also es gibt noch nicht, es gibt einige Diskussionen, ob das tatsächlich in der Realität dann auch funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall ein Ansatz, der wieder zeigt, wie man ein Sixbagger, ja, einfach so aus dem Ärmel schütteln kann, nur durch Forschung, ja.
Und das zeigt eben auch, dass man nicht alles mit Infrastruktur oder immer mehr Speicher- und Rechenleistung erschlagen muss, sondern dass man eben auch durch ja gezielte Forschung, Nachdenken wieder viel einsparen kann.
Genau, und das ist wirklich ein Gamechanger wieder. Wann Google, also früher oder später werden wahrscheinlich, sobald es die ersten Modelle gibt, die diese Technologie oder diesen Algorithmus nutzen oder dieses Kompressionsverfahren, da wird man dann sehen, wie man das auch auslagern kann dann auf die Edge Devices, ne? Also das könnte auch, also der Launch von Gemma 4 könnte auch schon sozusagen das erste Anzeichen dafür sein, dass Google hier vielleicht schon mit TurboQuant ihre eigenen Modelle optimiert und damit halt Kapazitäten freischafft und ganz neue Größenordnungen erreichen kann. Und zwar 6-mal mehr als ihr Mitbewerb sozusagen. Und sobald das Verfahren public ist oder halt rekonstruiert ist, werden natürlich alle das einsetzen, wenn es möglich ist. Ja.
Ja. Ja, und dann müssen wir aber auch noch jetzt, wenn wir über Weiterentwicklung bei den Modellen reden, müssen wir natürlich auch über die Basis reden, auf der alles aufbaut. Und zwar über die Infrastruktur beziehungsweise über die Stromversorgung der Infrastruktur. Damit kommen wir jetzt eben zu unserer Infrastrukturkategorie. Zurzeit, und da müssen wir jetzt echt drüber reden, ist ja das Thema fossile Brennstoffe und Versorgungsengpässe aufgrund des andauernden Krieges ein wichtiges Thema. Man merkt es nicht nur an den Tankstellen, sondern auch Gas ist knapp geworden. Aber gerade derzeit setzen ja die großen Technikunternehmen verstärkt auf Erdgas, um ihre Rechenzentren zu versorgen. Angesichts der aktuellen Situation, dass fossile Energieträger ja auch durch den immer noch andauernden Krieg im Nahen Osten stark beeinträchtigt sind. Und wir haben jetzt nicht nur an den Tankstellen eine Preiserhöhung, sondern auch im Bereich Gas wird es immer teurer. Das werden wir sicherlich auch bald an unserer Rechnung für die Heizung für Warmwasser merken, für diejenigen, die jetzt auch keine Wärmepumpe haben zumindest. Und die Rechenzentren der großen Tech-Unternehmen, die haben ja einen unglaublichen Energiehunger und setzen dabei ausgerechnet auf Gaskraftwerke und bauen ihre Gaskraftwerke auch direkt neben ihre Infrastruktur, um da unabhängiger zu sein. Das Ganze ist natürlich nicht nur in Bezug auf die Preisbildung auf dem Energiemarkt relevant, sondern gerade und insbesondere auch für die Umweltauswirkungen ein gravierendes Thema. Und wenn man so von verschiedenen Projekten liest, die jetzt da in der Mache sind von Microsoft, Google, Meta und wie sie alle heißen, mit höheren Gigawattzahlen, die da in Planung sind, dann fragt man sich schon, wo soll das alles noch hinführen? Und darüber würde ich jetzt gerne mit dir sprechen. Also haben wir überhaupt noch eine Chance angesichts dieser explodierenden Energienachfrage im KI-Bereich. Haben wir überhaupt noch eine Chance, irgendwelche Klimaziele zu erreichen? Oder können wir sagen, jetzt ist sowieso alles egal, jetzt geht es nur noch darum, wer als erster die Ziellinie überschreitet und wir ballern alles raus, was wir haben. Wie würdest du es einschätzen?
Also ich habe gerade das Gefühl, es ist so ein bisschen die Flucht nach vorne, gerade von der ganzen AI-Industrie, ja, die sagen, naja, my future me wird das Problem lösen sozusagen, ne? Ich ballere jetzt alles raus und die KI wird so schlau werden, dass sie das früher oder später einfach das Problem löst. Also sie schieben das weiter auf ihr zukünftiges Ich, dass das irgendwann einmal lösen wird. Aber in der heutigen Zeit verbrennen sie halt weiterhin fossile Energieträger. Und das, ich glaube, diese Iran-Krise ist ein sehr gutes Beispiel, finde ich, wie schnell sich diese Dinge bewegen können. Ja, also bis vor wenigen Wochen, also bevor der lustige Trump hier angefangen hat, den Iran zu bombardieren, waren ja alle der Überzeugung, hey, erstens einmal, der Nahe Osten ist eine gute Idee, um Rechenzentren zu bauen. Die ganzen Königreiche, Despoten aus dem Nahen Osten mit ihrem vielen Geld sind alles zivilisierte Gesellschaften, die alle unsere westlichen Standards erfüllen. Und auch das Startup-Leben und die Sicherheit in dieser Region ist total gegeben und wird jetzt immer mehr zum Tourismus und also alles, was sich die gesamte Region aufgebaut hat über die letzten Jahrzehnte, kann einfach über Nacht sich verändern. Und das sehen wir an dieser Iran-Krise. Die Hyperscaler, die versucht haben, irgendwie mit billigem Öl Datacenter aufzubauen, irgendwo in der Wüste in Saudi-Arabien oder in Katar, merken jetzt plötzlich, oder werden sie von Drohnen angegriffen. ist zwar günstig, aber on a long run ist es nicht so günstig. Ähnlich ist es mit den ganzen Gasturbinen, die sie da aufgestellt haben in Texas. Und jetzt kommen sie drauf, oh, das Gas kann jetzt richtig teuer werden. Dann ist es vielleicht doch günstiger, Windkraftwerke hinzubauen, auch wenn die Schwankungen größer sind, oder Batterien zu installieren, statt irgendwelche einfachen Gasturbinen hinzubauen. Also, wenn uns etwas faktisch glaube ich, dass es uns kurzfristig massiv schaden wird. Und faktisch glaube ich auch, dass es der Zug ist die nächsten 5 bis 7 Jahre abgefahren. Also vor 2030, also all diese Klimaziele, die sich da Google und Microsoft und Meta irgendwie, die sich da gesetzt haben, die sind, glaube ich, alle tot. Nicht umsonst ist jetzt quasi das Klimaziel von Google jetzt als Moonshot bezeichnet. Mhm. Also das ist sehr bezeichnend, ja. Und auch Microsoft hält es für unrealistisch, dass das noch kommt. Und ich glaube, Meta, der hat es eh nur gemacht, weil ja, also aus keinerlei ethisch oder Nachhaltigkeitsgründen, ja. Also man kann ihm, ja, er ist jetzt nicht derjenige, den man sozusagen hinstellen kann für die Green IT. Aber anyway, ich glaube, dass diese Krisen mit dem Nahen Osten und auch die Folgekrisen, die jetzt kommen werden, alle dazu bewegen werden, auf nachhaltige Energie zu setzen. Und das möglichst schnell. Und man sieht das in Europa schon. Europa hat jetzt einen dicken Denkzettel bekommen. Jetzt haben sie die Abhängigkeit von Russland in irgendeiner Art und Weise kapiert mit dem Gas. Und die Übergangstechnologie Gasturbine, also noch vor dem Ukraine-Krieg, war ja sozusagen die Übergangstechnologie Gas das große Ding. Und wir wollen ja eh nicht zu stark in die erneuerbaren Energien, weil Windturbinen, die sind ja voll blöd, die sind ja voll hässlich. Und Solarpaneele, die brauchen so viel Platz. Das ist ja total blöd. Das ist ja, haben wir keinen Acker dafür. Also, und jetzt relativiert sich das plötzlich, wenn der Preis steigt. Und der Preis wird hoch bleiben. auch wenn wir jetzt alle glauben, ja, Trump hat jetzt, heute hat er, glaube ich, wieder einen klassischen Taco-Move gemacht, ja. Also Taco, Trump always chickens out, ja. Das heißt, er hat einen Rückzieher gemacht und jetzt behauptet, ja, die verhandeln und die Straße von Hormuz wird aufgemacht. Wird sie wahrscheinlich auch, aber bis das alles geregelt ist, gehen wieder ein halbes Jahr vorbei und die gesamte Infrastruktur, die da unten zerstört wurde, die lässt sich auch nicht mehr über Nacht aufbauen. Das heißt, wir können damit rechnen, dass die Preise zumindest noch 1 bis 2 Jahre hoch bleiben werden. Und 1 bis 2 Jahre ist eine ziemlich lange Zeit. Ja? Vor allem, wenn man ein Wachstum hat wie ein Anthropic, dass sich jetzt irgendwie, ich glaube, die Zahlen hat man jetzt gerade gesehen, ich glaube, Ende des Jahres hatten sie 9 Milliarden Umsatz und jetzt haben sie rausgebracht die Runrate von 30 Milliarden. Ja? Also eine Verdreifachung in 3 Monaten. Und auch diese Engpässe in den Rechenzentren, das wird alles nur verteuern. Und das wird auch die Usability in dem ganzen KI-Markt reduzieren. Und dadurch, dass sich die Usability im KI-Markt reduziert und auch teurer wird, wird sich das auch wieder einpendeln. Das heißt, die Geschwindigkeit, die wir angestrebt haben, wird zwangsläufig runtergeschraubt werden müssen. Erstens wegen Preis, zweitens wegen Geschwindigkeit, drittens wegen Kapazität. Und das kann jetzt in alle Richtungen gehen. Ja? Und das kann aus ökologischer Sicht positiv sein. Also das heißt, alle kapieren es und jetzt stellen sie vielleicht doch lieber noch ein paar Solarparks hin und noch ein paar Batterien, als dass sie hier Gaskraftwerke einfach errichten und einfach Kohlenwasserstoffe verheizen. Ja? das ist, ja, natürlich ist es eine günstige Energiequelle ursprünglich gewesen, ist es jetzt aber nicht mehr. Jetzt ist der Break-Even schon lange nicht mehr da. Und deswegen glaube ich, dass sich das ein bisschen selbst regulieren wird. Schaden wird es hauptsächlich der Bevölkerung. Ja? Und all diese Bewegungen, die jetzt auch in der Trump-Regierung gekommen sind, dass die Hyperscaler sozusagen selbst dafür sorgen müssen, dass sie darauf achten müssen, dass die Kosten nicht auf die zivile Bevölkerung sozusagen übergestülpt wird, dass die Behind-the-Meter-Geschichten machen können, dass die ihre eigenen Kraftwerke bauen können und eben nicht die Gesellschaft belasten. Das rückt jetzt immer weiter in den Hintergrund, klarerweise, weil egal, was die Hyperscaler jetzt tun, es wird immer teuer werden. Und die Ursache ist trotzdem immer noch die KI. Und egal, wie man es dreht und wendet, die Ursache wird sich nicht verändern. Ja. Also ich glaube, die Flucht nach vorne, das ist ja das, was quasi gerade die Hyperscaler versuchen, ja, dass sie so viel wie möglich, so schnell wie möglich aufbauen und hoffen, dass irgendein Modell plötzlich irgendeine technologische Errungenschaft irgendwie ihnen bringt, in der Materialwirtschaft, in was auch immer, Technologien, und damit die Energiekrise schnell in den Griff bekommt, aber das so schnell wird es nicht gehen. Das heißt, ich sehe die ganzen Ziele bis 2030 eigentlich verloren. Ich glaube, bis 2050 könnte sich das alles radikal verändern. Langfristig glaube ich ausschließlich an erneuerbare Energie. Mhm. Und zwar einfach aus wirtschaftlichen Gründen.
Also ich sehe also zwei Szenarien so vor meinen Augen. Eins ist ziemlich düsteres, bedrohliches, und eines ist als was ein bisschen Hoffnung macht. Also das düstere, bedrohliche, was ich auch für wahrscheinlicher halte, ist, dass der Energiehunger, der durch KI entsteht und durch diesen Wettlauf, diesen globalen, dass der so riesig ist, dass selbst wenn man jetzt sagt, wir gehen jetzt Vollgas bei erneuerbaren Energien, dass das aber immer noch nicht reichen wird und dass man sozusagen aus allen Rohren feuern muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Also sprich, man pflastert alles voll mit Kraftwerken, Solarpanelen, Windrädern und geht einfach an die Grenze dessen, was möglich ist. Einfach um da immer die Nase vorne zu haben. Szenario 1, und dass das dann vielleicht irgendwann diese Kurve mal abflacht, aber dann ist es vielleicht schon zu spät. Variante 2 ist, dass dieser Zuwachs an Energiebedarf durch KI irgendwann, wodurch auch immer, nachlässt. Sei es, weil irgendeine Nation, ein Unternehmen die Ziellinie überschritten hat, indem sie zum Beispiel AGI oder den AGI-Status, wie auch immer man den definiert, erreicht hat. Oder dass es eben gelingt, durch solche Dinge, die wir jetzt gerade schon besprochen haben, durch technische Weiterentwicklung, die Effizienz steigern, dass dadurch eben dieses Wachstum an Infrastruktur begrenzt wird. Und dass die dann geschaffenen Kapazitäten, die man dann hat, also zum Beispiel durch erneuerbare Wind- und Solarenergieträger, dass die dann wiederum genutzt werden können, um andere Bereiche, also sprich die Bevölkerung oder andere Industriebereiche zu versorgen. Und dass man dadurch dann sozusagen eine Beschleunigung hat des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Also ich halte, wie gesagt, Szenario 1 für derzeit das Wahrscheinlichere, aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Es wird aber sicherlich eine sehr spannende Geschichte werden, wie das hier mit uns allen weitergehen wird. Also so viel ist, glaube ich, sicher.
Du hast auch ein Thema angesprochen mit AGI oder ESI. Das ist ja quasi das, was ich immer sage, da schieben sie das alles auf ihr Future Me, ne? Also ihr zukünftiges Ich wird das Problem dann schon lösen. Ja. Aber ja, wenn ESI kommt, also allgemeine Superintelligenz, nicht AGI, weil das ist ja dieses Moving Target, aber wenn ESI, wie ja auch viele Wissenschaftler mittlerweile tatsächlich glauben, dass in den nächsten 5 Jahren so etwas kommen könnte, da ist, dann kann man sowieso nicht mehr absehen, wie die Welt sich verändern wird. Ja, also das ist so ein bisschen der Joker, wenn tatsächlich so eine Technologie entstehen sollte, die weit über unsere eigene Wahrnehmung hinaus uns voraus ist, dann wird es ganz neue Lösungen geben. Ja. Dass wir alles in der Physik, also in dem physischen Leben auch noch haben müssen, das ist, glaube ich, das Bottleneck. Das heißt, selbst wenn wir technologisch in der Theorie so weit sind, dass wir die menschliche Intelligenz weit hinter uns lassen, müssen wir ja diese Dinge trotzdem bauen und produzieren. Und das braucht einfach Zeit, weil es geht halt nicht über Nacht. Und das heißt, die Menschen werden in dieser Zwischenzeit leiden, vielleicht auch danach, vielleicht haben wir dann Star Trek-Zeiten oder wir haben die Hölle auf Erden oder wir wandern auf Mars aus oder uns gibt es nur noch mehr virtuell, keine Ahnung. Wird man alles sehen. Ja. Da gibt es alle Szenarien von super Dystopie zu maximaler Utopie. Also da kann jetzt alles kommen, ja. Und das ist halt so ein bisschen die Haltung von den ganzen großen KI-Labs, die dann sagen, ja, wenn wir das haben, ist eh alles wurscht. Aber so ist es eben nicht. Ja? Es war noch nie wurscht.
Das erinnert aber auch gerade wieder so ein bisschen an eine Filmszene aus Terminator 2. Da gab es ja auch die KI namens Skylabs und da gab es ja immer diesen Spruch, No Fate hieß das, glaube ich. Also die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Und das trifft hier, glaube ich, auch sehr gut zu. Also immer wieder fällt mir auf, dass das doch ein sehr, wie soll ich sagen, visionärer Film war.
Wenn man so schaut. Schwarzenegger war.
Obwohl, ja, oder weil, man weiß es nicht. Ja. Ich persönlich finde, ja, ich bin ja ein großer Fan von Schwarz.
Ja, ich
muss mich jetzt mal outen. Ich mag den. Genau.
Er ist nicht so dumm, wie er ausschaut. Er ist viel schlauer, als die meisten Leute glauben. Das,
genau, und das zeigt er auch in letzter Zeit verstärkt, ja. Genau, also ich glaube, er hat einfach gewusst, was er tun muss, um populär zu werden und seine Ziele zu erreichen. Und das hat er. Und er wäre auch US-Präsident geworden, wenn er gedurft hätte. Also,
ganz sicher.
Glaube ich schon, ja. Okay, jetzt lassen wir mal auf die Uhr schauen, angesichts der Zeit. Wir haben ja noch einige Themen auf dem Zettel. Jetzt ist die Frage, wollen wir uns auf etwas konzentrieren, irgendwas weglassen?
Also ich würde noch das Thema Mistral reinnehmen, auf jeden Fall. Mhm. Also Mistral hat jetzt hat einen Kredit aufgenommen, über 830 Millionen Dollar. Und Mistral ist so ja unser französisches AI-Lab, also das einzige Large Language Model Lab in Europa, das noch übrig geblieben ist. Und überraschend, die wollen 13.800 Nvidia-Chips quasi bauen in Paris, also in der Nähe von Paris. Und das soll schon 2026 in Betrieb gehen.
Mhm.
Und sie wollen dann ein zweites Rechenzentrum in Schweden aufbauen, das auch nochmal irgendwie 200 Megawatt haben soll. Ja, das ist insofern überraschend, weil man jetzt natürlich, man könnte jetzt sagen, hey, warum nehmen sie nicht einfach die Chips von Google oder Amazon oder was auch immer, um das zu trainieren, sondern bauen hier eine eigene Infrastruktur. Und ich habe hier tatsächlich eine eigene Hypothese, weil ich glaube, dass Mistral verstanden hat. Und wir haben ja, ich glaube, in der vorletzten Folge auch darüber geredet, dass Mistral eine eigene Plattform gebaut hat, wo man sozusagen für Enterprise-Kunden sein eigenes Model trainieren kann, seine eigene Infrastruktur nutzen kann, seine eigenen Daten haben kann und alles auf europäischem Boden. Und jetzt haben sie zwar die Software dafür, aber, und das sehen wir selber, das größte Bottleneck ist gar nicht mal das Modell, sondern tatsächlich die Inference-Hardware. Und ich glaube, das ist jetzt der neue Plan. Die bauen jetzt eine neue Inference-Infrastruktur, um für all die europäischen Unternehmen hier die Grundlage zu schaffen, um auch so eine Art Cloud-Instanz in Europa zu schaffen für eben AI-Anwendungen von Mistral. Also europäisches LLM, europäische Infrastruktur mit europäischen Daten und komplett End-to-End DSGVO-compliant, AI-Act-compliant und abgeschottet von den Hyperscalern, US-Hyperscalern. Und das ist tatsächlich ein extrem mutiger Move und ein extrem schlauer Move, weil es gibt keine Konkurrenz aktuell. Wie siehst du das?
Jetzt hätte ich bei deiner Aufzählung eigentlich nur noch gesagt, jetzt fehlen nur noch europäische Chips, dann wäre das Ganze perfekt. Ne? Aber es ist schon, also gerade wenn man sich die Größenverhältnisse anschaut, also das Kapital, was da investiert wird und die Leistung, die da geschaffen wird, dann ist das für europäische Verhältnisse also herausragend. Also das reicht dann schon wirklich fast an die US-China-Liga heran. Und wie du schon sagst, ich finde es bemerkenswert, weil es damit erstmals eben so eine End-to-End-Komplettlösung in Europa gibt. Und die Frage ist, die sich mir stellt, ob dann andere nachziehen werden, was ja wünschenswert wäre. Also einer muss ja immer den Anfang machen und mal ein bisschen so das Terrain sondieren. Und wenn sich dann zeigt, das Ganze trägt, funktioniert und findet Nachfrage, dann werden sicherlich andere nachkommen. Und das könnte so ein Startsignal sein für eine ganz andere europäische KI-Infrastruktur, als wir sie jetzt noch haben oder in den letzten Jahren hatten. Ja, also finde ich auch wirklich eine bemerkenswerte Meldung.
Ja, es ist total untergegangen, finde ich, aber es ist extrem wichtig. Und ich glaube, das sind so die ersten Anzeichen für digitale Souveränität und auch sozusagen so Leuchtturmprojekte, um zu zeigen, dass das möglich ist. Ich meine, wir hatten diesen Fall mit T-Mobile oder T-Systems, die ja das Data Center gebaut hatten, auch für die europäische Infrastruktur. Wobei, wie gesagt, da hatten wir unsere Diskrepanzen, sage ich jetzt einmal, was das Scaling angeht und auch was den Betrieb angeht. Aber wenn hier ein AI-Lab wie Mistral da auch in das Game einsteigt, finde ich das sehr, sehr gut. Ja? Und das könnte tatsächlich so der erste Schritt in die digitale Souveränität gehen. Ja? Und man sieht halt auch überall schon, dass diese alles wird knapper. Ja? Also, und ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern. Da werden unsere Freunde, die Amerikaner, irgendwann auch anfangen, uns zu drosseln und uns zu beschränken, auch wenn sie sozusagen noch unsere Verbündeten sind, merken wir schon sehr stark, dass das alles nicht mehr so ein dickes Band hat, wie es mal in der Vergangenheit war. Und es gibt ja auch verschiedene, so dieser Match Act aus den USA könnte jetzt, also Match Act ist ein Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware. Das ist jetzt in den USA rausgekommen am 2. April durchs US-Kongress. Und was die sagen ist, dass keine Lithografiemaschinen, also DUV-Lithografiemaschinen mehr nach China exportiert werden dürfen. Weder von den Niederlanden noch von Japan, also Tokyo Electronic oder ASML. Und da haben sie gleich mal eine 150-Tage-Frist reingeschossen für die Exportkontrolle. Und wenn das nicht passiert, dann gibt es halt wieder irgendwelche Sanktionen. Und das ist jetzt wieder so ein klassisches Vorgehen. Natürlich hat auch Europa kein Interesse daran, dass sie China die Grundlagentechnologie dafür geben, dass die Modelle entwickeln, die die gesamte westliche Zivilisation zerstören könnte. Ja. Aber die Vorgehensweise, es geht immer um das Wie. Und das sehen wir ja beim Donald Trump, der, wenn du nicht sofort seiner Meinung bist, dann kommt er mit maximalem Druck und mit der Keule. Und eine dieser Keulen könnte tatsächlich sein, dass sie uns dann einfach irgendwann einmal den Token abdrehen, nicht den Saft, oder den Token reduzieren. Und auch das hatten sie ja mit der Exportkontrolle von Nvidia-Chips. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man jetzt noch, solange das alles nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird, dass man jetzt noch Grundinfrastruktur aufbaut oder sich besorgt. Auch wir bei Hardwarewartung haben uns jetzt den ersten größeren Nvidia-Server ins Data Center gestellt mit 4 RTX 6000 Grafikkarten. Und auch Blackwell, also 4 Blackwell GPUs, die größten, die wir bekommen konnten. Und ich glaube, das wird jetzt total wichtig, ja, weil wir uns eben nicht mehr auf unsere Verbündeten verlassen können, wir uns nicht mehr auf die Amerikaner verlassen können. Wir müssen digitale Souveränität komplett durchdenken. Infrastruktur, Modell, Lieferketten, all in. Ja,
ja, genau. Und das gilt eben nicht mehr nur für die Energieversorgung, sondern das gilt im Prinzip oder auch für die Verteidigung. Das gilt für alle Bereiche. Also wir haben uns viel zu sehr abhängig gemacht. Ist gut, es war auch bequem. Ne? Also es war effizient, es war günstig, aber mit Risiken verbunden. Und die sieht man heute. Aber wie sagt man so schön, es ist nie zu spät. Und besser, man fängt heute damit an, als noch länger zu warten. Ja, das halte ich doch für ein gutes Schlusswort, oder? Was meinst du? Sollen wir hier mal einen Strich ziehen? Weil ich glaube, wir haben wieder ganz schön viel geredet. Ist noch jemand da? Dann sage ich Respekt und vielen Dank. Erstmal an dich natürlich, Yusuf, für unseren Austausch heute wieder. Und danke auch an alle, die uns heute zugehört haben und die uns jetzt noch hören, insbesondere. Das ist immer ganz wichtig, das zum Ende zu sagen. Deshalb sagen wir es auch immer, weil es schon bemerkenswert ist, 1,5 Stunden solche Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Und wer uns kennt, der weiß, dass es in der nächsten Woche dann wieder eine neue Portion dieser Informationen gibt. Wieder ganz neu, vielleicht wieder mit spektakulären neuen Modellen. Mal gucken, was sich bis dahin tut. Das kann ja alles ganz schnell gehen, wie wir wissen. Also, auf jeden Fall von meiner Seite vielen lieben Dank und ich sage dann einfach mal Tschüss, bis zur nächsten Woche.
Ja, danke auch von meiner Seite. Schön, dass ich heute wieder dabei sein konnte. Für alle, die noch da sind, ihr könnt uns gerne auch vielen Dank zuerst einmal und gerne könnt ihr uns auch bewerten, uns auch kontaktieren. LinkedIn ist der Lieblingskanal. Einfach eine Message droppen oder connecten. Wir freuen uns über alles und auch wenn ihr eigene neue Themen drinnen haben wollt oder was Neues oder ein bestimmtes Thema aufgearbeitet haben wollt, lasst es uns einfach gerne wissen. Wir freuen uns über jeden Kontakt und auch über die Kommunikation mit euch. Vielen Dank, dass ihr bisher zugehört habt und ich wünsche euch noch eine wunderbare Woche und freue mich auf die nächste Woche. Tschüss!